Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Guten Morgen aus Köln. Naja, an einem Sonntag um 11.30 Uhr, da darf man das vielleicht noch. Ich hoffe, Sie haben es sich zu Hause oder unterwegs gemütlich gemacht. Ja, die orthodoxen Christen feiern heute Ostern. Bereits vor einer Woche haben wir das ja getan mit der Auferstehung Christi. Heute weißer Sonntag, wahrlich weißer Sonntag. In einigen Teilen der Südalpen schneit es und das ein paar Tage vor dem 1. Mai. Heute aber letzter Sonntag im April. Willkommen zu den Reisenotizen, sagt Andreas Stopp. Die Fuge G-Dur von Johann Sebastian Bach. Die Reisenotizen. Ich halte hier in Händen ein kleines rotes Büchlein, Bibelformat in etwa. Es ist das Handbuch für Schnellreisende und mit dem werden wir uns dann nachher nach 10 nach 12 beschäftigen, wenn der Chefredakteur der Dumont-Reihe Reisenabenteuer zu mir kommt, der in Archiven gewühlt hat und all das zutage befördert hat, was Baedeker nicht veröffentlicht hat. Also Sie erfahren dann gleich in den Reisenotizen alle das, was nicht im Baedeker steht und was aber damals für die damaligen Reisenden von Wichtigkeit war. Was haben wir noch im Programm? Kurioses aus dem Fundbüro der Deutschen Bahn. Ist unglaublich, was die Menschen so in den Zügen vergessen. Wir besuchen Oberbayern. Unterhalb der Kampenwand wurde Torf abgebaut. Man kann dort den Torfbahnhof Rottau besichtigen. Das ist eine ganz interessante Sache. Und gleich jetzt zu Beginn geht es auf die Kanalinsel Jersey. Wie soll man sagen? Ein grünes Naturwunder von dort, Musik, eine traditionelle Melodie von Guernsey und Jersey und damit nochmal willkommen zum Sonntagsspaziergang.
voyage à faire, je le sais qu'il est fera. Ce sera le rossignol qui pour me fera cela. Et tu viens la violette, et la violette, et tu viens là.
Mal eine Frage. Kennen Sie eventuell eine Insel, auf der es 9 Ballettschulen gibt? Und es ist keine große Insel. Jersey. Auf Jersey gibt es 9 Ballettschulen, Schulen, die alle nach der Lehrmethode der Royal Academy of Dancing unterrichten. Und es gibt noch einiges mehr Bewundernswertes dort. Jersey, wissen Sie, größte der Kanalinseln, Finanzplatz, Steuerparadies, aber auch Insel außerordentlicher, beschützenswerter Natur. Jahrhundertelang waren die Channel Island mit dem milden Klima Zankapfel zwischen Frankreich und England. 1204 entschied man sich für die englische Krone, der die Inseln bis heute auch noch direkt unterstehen. Also die Queen ist Staatsoberhaupt. Man gehört daher ein bisschen zum UK, aber auch nicht so ganz richtig. Geschätzt knapp 167.000 Menschen drängeln sich auf dem 120 Quadratkilometer großen Eiland. Die meisten arbeiten im Finanzsektor, viele im Tourismus, klar, und kaum jemand noch in der einst blühenden Landwirtschaft. Aber diese Insel lässt sich als grünes Naturwunder erleben, als Oase der Ruhe. Und das Ganze hat meine Kollegin Katrin Kühne in Augenschein genommen und jetzt berichtet sie uns.
Auf der Suche nach dem anderen, dem grünen Jersey, weg von Autokolonnen und Lärm rund um die Inselhauptstadt St. Helier, mache ich mich zunächst an die Ostküste auf und sehe grau. Castle Mont-Orgueil, Castle Montague, wie die Inselaner sagen. Kelly Noel hat mich mit einer Flötenweise aus der Zeit von Elisabeth I., der Hochzeit der mittelalterlichen Burg, begrüßt. Sie gilt als eine der historischen Symbole von Jersey. 1989 noch hat Elisabeth II. Mit ihrem Prinzgemahl dort The Homage, die Huldigung der Seigneurs, entgegengenommen, der ehemaligen Inselherren. Der Name bedeutet in etwa stolzer Berg und erinnert an eine siegreiche Schlacht im 14. Jahrhundert gegen die Franzosen, auf die wir sehr stolz sind, erzählt Kelly weiter. Der ältere Name Gorey Castle hat seinen Ursprung in unserer Inselsprache, dem Gerier, und weist auf die Jersey Toad hin. Diese inselspezifische Kröte entwickelte sich, als die Landbrücke zu Frankreich vor Tausenden von Jahren einbrach. Und wie eine fette Kröte hockt denn auch die Festung da oben auf ihrem Steilhang. 45 Meter über dem bunten kleinen Hafen von Gorey. Auf den vielen Burgterrassen ist's aber nicht nur grau, sondern auch grün. Die gelbblühende Agrimonia eupatoria, eine Wundheilpflanze, die seit Jahrhunderten nur dort wächst, der Renaissance-Kräutergarten mit lila und weißen Karotten und auch die 200-jährige Platane, sie und vieles andere zählen zu den grünen Bewohnern der Burg. Auf dem Weg zu Trudy Trocks trödle ich die Grouville-Bucht runter nach Süden, Die gebürtige Münchnerin ist Spezialistin für Wattwanderungen. Wir treffen uns direkt am Strand beim mehrstöckigen Le Hoc Tower, einem der zahlreichen Wehrtürme des 18. Jahrhunderts. Seit dem Zweiten Weltkrieg allerdings zieht sich vor allem eine Unmenge von deutschen Bunkern entlang der Küsten-Jerseys.
Man denkt auch, dass zwischen 5% und 10% des gesamten Atlantikwalls, der von der Biskaya bis nach Norwegen reicht, hier auf den Kanalinseln konzentriert sind. Und für Hitler waren das hier die Kronjuwelen quasi, die er erobert hatte. Und er wollte hier von hier aus seine Operation Seelöwe starten und Großbritannien erobern.
Judy Trox beginnt ihre Moonwalks gern hier unten an der Südostküste. Vor uns liegt wirklich eine Mondlandschaft aus bizarren Felsspitzen und Felsbrocken. Nur die Boote wären wohl nicht auf den Mond zu finden.
Genau, die Schiffe liegen hier im Watt. Und zwar sind wir wirklich am Rand von Europas größtem Felsenwatt. Und zu unseren Füßen jede Menge Wattwürmer mit den entsprechenden Löchern dazu. Und wusstest du übrigens, dass die 20 Kilogramm Sand im Jahr verdauen können?
Die Insel hat einen der größten Gezeitenunterschiede der Welt, bis zu 12, 13 Meter. Bei Flut wären an dem Beachabschnitt, wo wir gerade stehen, bereits mehrere Meter Wasser über uns. Das klare Seewasser lässt noch nicht nur jede Menge von Schalentieren prächtig gedeihen, sondern auch eine gegenüber der Meerverschmutzung sehr empfindliche Spezies.
Unser Seetang sind quasi Makroalgen, das heißt lange Zellketten. Und wir haben hier im mittleren Strandbereich den Blasentang und dann haben wir den Sägetang und den Knotentang oder Eiertang, den die Bauern früher geschnitten haben, als Dünger.
Speziell für die kleinen Frühkartoffeln, die Jersey Royals. Judy benutzt Tang gern als Gewürz oder Salat in ihrer Küche und ist damit voll im Trend der Insel-Haute-Cuisine. Vom Meer geht's nun an Land. Nur wenige Kilometer vom Strand entfernt empfängt mich Vincent Obert auf Samaras Manor, Herr über 7 Hektar Botanikgartens. Vor 40 Jahren entschloss sich der Seigneur, heute nur noch ein Ehrentitel, Haus, Gut und Gärten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wie er mir auf der Terrasse seines Cafés erzählt. Es ist Teil des Weißen Herrenhauses, dessen Ursprünge aus dem 12. Jahrhundert er gerne auf seinen Führungen zeigt und wo er mit Ehefrau Gilly lebt. Besonderes Lieblingsplätzchen von Vincent Obert im Park ist der Walled Garden, der ummauerte Garten.
I'm a real enthusiast, especially with apples.
Meine ganz besondere Passion sind Äpfel. Vor uns haben wir ein gewachsenes Boot. Apfelzweige und Stämme formen Bootsrippen und Mast. Die Dame im Bikini davor. Na, sie ist so ein kleiner Scherz, um die Blicke auf das Boot zu lenken. Wie die Barke ist die Lady gewachsen aus den Apfelsorten Blenheim Orange und Barnack Beauty. Der Trick dabei ist, diese stärken und befruchten sich gegenseitig. Es gibt mehr Ernte. Klar, ein bisschen nackig schaut sie ja aus.
Judith Kirys Hidden Garden liegt im Nordwesten der Insel in St. Wens. Insbesondere deutsche Gartenfreaks pilgern gern zu ihren versteckten Garten. 1976 fanden Nigel und Judith Carey bei einem Spaziergang ein verrottetes Häuschen, idyllisch im Tal der Quellen gelegen. Nach dem Herrichten des 350 Jahre alten Cottages wuchsen nicht nur die Kinder, sondern auch der Blumendschungel auf fast 1000 Quadratmeter. Je nach Jahreszeit kann man unter anderem zwischen Lobelien, Luzifer-Mombrezien, japanischem Eisenhut, deutschen Riesenrosen und Baumfarnen aus Neuseeland wandeln. Es scheint, als hätte Judith alle Pflanzen der Welt zu einer fröhlichen Farbenexplosion gemixt.
Yeah, well, there are about 2500 different plants in the garden.
Hier werden so um die 2500 Pflanzen in dem Garten wachsen, erklärt sie mir. Ja, ich denke wirklich, jedes Land der Welt ist hier vertreten. Ich nenne es immer mein wohlorganisiertes Chaos. Alles hier wächst ohne Plan, natürlich, ohne künstlichen Dünger, Insekten- und vogelfreundlich. Judith scheucht ihre glücklichen, freilebenden Hühner und Gänse aus dem Weg. Vor 19 Jahren hatte ich die temperamentvolle 60erin schon einmal in ihrem Wundergarten besucht. Damals war der Zugzug auf die Insel auf 10 Personen im Jahr begrenzt. Und heute?
The pressure on housing is enormous because
der Druck auf den Häusermarkt ist enorm. Durch die Finanzindustrie kommen viele reiche Leute, die brauchen wiederum Gärtner, Köche und so weiter, so Judith. Der Zuzug ist zwar immer noch erschwert, aber Geld spricht bekanntlich lauter als alles andere.
Just about anything, unfortunately.
This is the Brent geese.
Neil Singleton von der Ornithologischen Gesellschaft von Jersey führt mir die Vogelstimmen von Rohrweihe und Nonnengänsen in der Ausstellung des Wetlands Center vor. Das Beobachtungs- und Informationszentrum des National Trust liegt direkt an der 6 Kilometer langen St. Wens Bay im Inselwesten. Es ist in einem alten deutschen Bunker untergebracht.
This wide area here.
Dieses ganze Gebiet vor uns umfasst den Wetland Pond, unsere größte natürliche Süßwasserfläche, umgeben von einem Rohrgürtel und Feuchtzonen. Zu ihm kommen Landvögel wie die Rohrweihe, eine Greifvogelart, die im Schilf brütet, oder etwa Seemöwen, die sich das Salzwasser aus den Federn waschen. Sie putzen sie mit dem Schnabel, wie wir unsere Zähne putzen. Möwen und Gänse fliegen dann zurück zum nahen Meer.
Je nach Saison rasten am Wetland Pond über 200 verschiedene Zugvogelarten aus den nordischen Regionen. Im nahegelegenen Sumpfgebiet Le Noir Pré erblühen ab Ende April zu Tausenden die inseltypischen Jersey-Orchideen. Vielleicht einen Kilometer weiter davon lädt Cass Paddy da, hüftlanger Rasterzopf, zum Kräuterspaziergang durch die bewachsenen Stranddünen am Kempt Tower. Seine Großeltern und seine Tantchen hätten ihm, dem Farmerssohn, als Kind alles über die wilden, essbaren, aber auch giftigen Pflanzen und Kräuter Jerseys beigebracht. Er ist damit zu einem gefragten Mann bei den Sterne-Restaurants der Insel geworden.
Also hier haben wir eine ganz spezielle Küstenpflanze, die Salty Carrot. Wir sind ja ganz nah am Meer und sie mag es gern so in dieser etwas steinigen Ecke am Camp Tower. Die Starköche nehmen die salzige Karotte gern als Ersatz für Salz.
Sieht aus wie der Meerfenchel, den man auf Mallorca kennt.
Genau, der hat total viel Vitamin C. In den alten Zeiten hat man ihn eingelegt auf die langen Seefahrten mitgenommen, gegen den Skorbut. Und es hilft auch super gegen Flatulenzen. Es reduziert die Winde.
Cass versorgt nicht nur Starköche mit Wildkräutern für ihre Edelküche. Angefangen hat er mit Abenteuertouren.
Auf ihnen lehre ich Kids und Erwachsene, wie man in der Natur überlebt. Mit dem, was man sammelt oder im Meer fängt. Wild und bio und schmackhaft.
Sieht Cass sein naturverbundenes Leben bedroht?
Ich versuche, positiv zu denken. Bei uns leben weit über 110.000 Leute jetzt auf der Insel. Aber schauen Sie sich um hier an der St. Wens Bay. Wo sind die Leute? Alle in der Stadt. Deswegen lebe ich gern auf dieser Seite der Insel, gleich am Strand. Das ist, wie wir bei uns sagen, my cup of tea.
Katrin Kühne war auf Jersey. Hier jetzt ein Lied in der Sprache von Jersey. Wer Französisch kann, ist jetzt im Vorteil. Le Furé, es geht um das Frettchen.
Il va tourner par les chaînes, le furet des bois ménons. Il tourne et tourne le furet des bois ménons. Il tourne et tourne le furet des jolis bois. Il danse, il danse le furet des bois ménons. Il danse le furet des jolis bois. Il n'y a dansé par les chaînes, il ne dansera pas là. Il va danser par les chaînes, le furet des bois ménons. Il danse, il danse le furet des bois ménons. Il danse, il danse le furet des jolis bois. Il va passer par les chiens, le furet des bois médomi, court et court le furet des bois médomi, court et court le furet des jolis bois.
Jetzt jetzt kommen wir nach Deutschland im Sonntagsspaziergang. Die Moornutzung und Torfgewinnung hat bei uns eine lange Tradition. Es waren ja die Mönche, die bereits im 11. Jahrhundert die Moore entwässerten und urbar machten. Und neben der landwirtschaftlichen Nutzung wurde dann auch in den waldarmen Gebieten der Torf als Brennmaterial genutzt. Wir schauen uns das an im südlichen Chiemseegebiet, also in Oberbayern, reich an Mooren. Diese Naturreichtümer wurden Anfang des letzten Jahrhunderts eben zum Torfabbau genutzt und erst in den 1980er Jahren wurde der Torfabbau eingestellt. Übrig geblieben ist ein Bahnhof mit Werkstätten und Arbeitsbaracke. Beatrice Zeider hat sich dort umgeschaut.
Heute liegt der Torfbahnhof Rottau beschaulich unterhalb der Kampenwand, einem Gebirgszug der Chiemgauer Alpen. Vom Gipfelkreuz der 1600 Meter hohen Kampenwand aus sind die riesengroßen grünen Flächen vor dem winzigen Blau des Chiemsees nicht zu übersehen. 700 Hektar groß ist der Anteil der Kendelmühfilzen. Filzen sind Hochmoore. Auf den Moorflächen wachsen meist Krüppelkiefern, Latschen und abgestorbene Bäume sind auch da. Der dichte Wald stellt sich als ein beinahe undurchdringlicher Filz aus dünnen Stämmen, Astwerk und Zweigen dar. Vor 2600 Jahren waren schon Kelten in den Hochmooren ansässig. Ihre Rituale waren den keltischen Gottheiten gewidmet, indem sie Opfer gaben. Das Licht nahe den Gipfeln der Kampenwand ist zu jeder Jahreszeit anders und besonders. Verzaubert hat dieses Licht vielleicht auch das heidnische Volk der Kelten und sie an diesen Ort gezogen. Noch sind Zeugnisse dieser Hochkultur in der Moorlandschaft als Sakralbau erhalten. Dort, wo auch Torf abgebaut wurde. Fahrradfahrer ziehen auf dem Chiemsee-Rundweg vorbei. Ansonsten verirrt sich hier niemand ganz nahe der Bahnlinie München-Salzburg. Es sei denn, der Torfbahnhof ist das Ziel. Hier werden die interessierten Besucher von Eckehard Parchewitz aus Bernau empfangen. Er kümmert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich mit seinen Helfern um das Industriedenkmal Torfbahnhof.
Herzlich willkommen im Bayerischen Moor- und Torfmuseum. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Und wir machen jetzt eine Führung durch den Torfbahnhof.
Um Torf abzubauen, waren Arbeiter nötig. Arbeitskräfte fehlten jedoch kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges 1920. Da wussten sich die Behörden zu helfen und ließen ein Moorgefängnis bauen, weiß der Vereinsvorsitzende des Torfbahnhofs zu berichten.
Der Staat hat sich eines Tricks bedient, er hat ein Gefängnis gegründet.
Spaten und Messer wurden bei einem Soll von 1000 Stück pro Tag ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. In der alten Torfwerkstatt sind noch Werkzeuge vorhanden, die für Reparaturen und Wartung der Arbeitsgeräte notwendig waren.
Und Sie sehen ja auch hier alte Werkzeuge, natürlich mechanische Werkzeuge, eine Brustleier oder auch hier drüben diesen Schleifstein mit Wasseraufgabe. Also wunderbare Werkzeuge, die es heute so gar nicht mehr gibt.
Torf zu stechen war Knochenarbeit, auch die Tiere litten.
Es waren ja Zeiten, wo es noch keine Traktoren, breitreifige gab, sondern es waren arme Leute. Sie sehen, mit diesen steinzeitlichen Wagen haben die den Torf aus dem Moor rausgeschoben. Das waren die sogenannten Rollwagen, hier alles aus Holz gebaut. Und die Gleise waren also fliegende Gleise. Man hat dann immer 5 Meter geschoben und dann wieder das Gleis nach vorne getragen. Und man hat den Pferden Schuhe angezogen. 4 solche Schuhe, damit das arme Pferd auch überhaupt ins Moor reinkam.
Pferde ziehen schon lange keine Wagen mehr. Heute steht auf den Gleisen die Feldbahn Molly. Ein Stück Zeitgeschichte, das weit in die Vergangenheit reicht. Der Urmünchner Robert Kraus fährt die Lok zum Torfbahnhof. Seit über 15 Jahren arbeitet er für den Verein Torfbahnhof ehrenamtlich. Er kennt sich gut aus mit den Maschinen, die die schwere Arbeit der Gefängnisarbeiter von damals ablösten.
Möchte ich Ihnen hier die Maschinen zeigen, die später für diesen Abbau vom Streutorf verwendet worden sind. Das ist einmal hier diese Nagelwalze. Damit ist der Torf aufgefräst worden, aber eben bloß ein paar Zentimeter. Man hat ihn dann liegen lassen zum Abtrocknen. Und dann kam diese Maschine hier zum Einsatz. Sie sehen hier vorne diese Schnecke. Die Schnecke hat eben diesen trockenen Torf auf die Seite rübergeschoben. Von dort aus ging es dann über ein kleines Förderband und von dort aus dann gleich in die Förderloren, in diese Torfloren. So, Endstation Torfbahnhof. So, jetzt kommt dann der sportliche Teil.
Scherzt Lokomotivführer Robert Kraus nach der bequemen Fahrt mit der Feldbahn und weist den Weg zu Fuß zum Torfwerk hinauf. Hier steht das Herzstück des Torfbahnhofs. Eckehard Barchewitz erklärt die Torfballenpresse. Auch nach 80 Jahren ist sie noch gut in Schuss und funktioniert.
Ja, das ist jetzt die Torfballenpresse des Torfbahnhofes. Und Sie sehen, hier ist die Presskammer. Und von oben kommt ganz steil der Torf runter.
Auf einem Brett, aufgehängt an der Torfballenpresse, wurde die Arbeit dokumentiert. Bis zu 100 Ballen pro Tag waren keine Seltenheit. Kindheitserinnerungen werden wach.
In meiner Kindheit hat meine Mutter immer noch solche Ballen gekauft. Wir fanden das ein wunderbares Spielzeug.
Seit den 80er Jahren wird hier kein Torf mehr abgebaut. Umweltschützer und Naturschutzverbände setzen sich dafür ein, dass es so bleibt. Die Chiemseer Moore sind schon lange geschützt. Der Verein Torfbahnhof unter Leitung von Eckehard Barchewitz aus Bernau hilft mit, diesem Naturreichtum ein Denkmal zu setzen und erinnert in seinem Torfbahnhof daran, dass es auch einmal anders war.
Und das Ganze erzählte uns meine Kollegin Beatrice Zeider, Torfbahnhof Rottau in Oberbayern, wenn Sie vorbeischauen wollen. Von dort jetzt ein Liebeslied eben aus Oberbayern. Die Geschwister Estner singen Zeisei, Zeisei. Da ist der Zeisig gemeint, der gebeten wird, die Liebesgrüße zu überbringen.
Zeisei, Zeisei, Porta Gräse. Nimmer heute Botschaft mit. Christmas liest er, ruht beim Wiesel. Gell, jetzt Vogel, gibt's das nicht. Christmas liest er, ruht beim Wiesel. Gell, jetzt Vogel, gibt's das nicht. Siehst beim Stadei, Mazamadei, flieg ihr zieh und sag zu ihr, noch'n Buisei, gibt der Huisei, möcht gern horn, ring mit dir. Noch'n Buisei, gibt der Huisei, möcht gern horn, ring mit dir. Loch zerbissei, du zerbissei, wo ich oft die heute
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Und ich habe Sonntagsbesuch sozusagen bekommen bei mir im Studio Dr. Philipp Laubach-Chiani. Er ist der Chefredakteur der Dumont-Reihe Reiseabenteuer. Ganz interessante und spannende Reise. Und heute hat er ein Buch mitgebracht, das es, muss ich ehrlich zugeben, mir angetan hat. Vielleicht haben Sie auch bei unserer Sendung von der ITB im März von der Internationalen Tourismusbörse schon mal zugehört. Da war er nämlich schon mal kurz mit einem kleinen Einblick auch zu Gast. Das Handbuch für Schnellreisen. Also ein Bedecker, über den es sich zu reden lohnt, denn es gibt Auskunft und gewährt Einblick in eine vergangene Zeit, wie man nämlich seinerzeit reiste, was man erlebt und welche Schlüsse man daraus gezogen hat. Sie sind zu Gast im Sonntagsspaziergang. Andrea Stopp ist weiter am Mikrofon.
Gott, ist es kalt hier und als hätte irgendjemand
aus seinem schlechten Fernsehprogramm alle Farbe rausgedreht. Darum nimm die Atlanten, dann mach deine Augen zu und ich seh, wohin der Wind wie von selbst deinem Zeigefinger weht. Also hol die Koffer vom Speicher und die Tiger fallen auch, die Petroleumlampen, Hutschachteln und Wasserschlauch. Dann steck die Glasperlen ein, es geht nach Timbuktu. Dunkel das Rollfeld, schwarz der Schatten unseres Luftschiffs schon, dass die Nacht, als hätte Schwerte aus Licht, mit seinen Scheinwerfern durchteilt. Strickleitern fallen, schweben mit uns an die 100 Fuß, bis an Bord, wo uns dann lächelnd der Boy die seidenen Bademäntel reicht. Und dann spielen wir Mühle, Mondschein im Whiskyglas, und der Schiffsmotor summt uns übers Meer und in den Schlaf, wo die Walfische ziehen. Es geht nach Timbuktu. Tanzt. Wir reisen Jahre und wir kommen nie an. Das kann ewig weitergehen. Bleibst du, bleibt das Glück uns hold. Wer braucht Straßen aus Gold in Timbuktu? Wer braucht Straßen aus Gold? Timbuktu.
Philipp Lauach, herzlich willkommen im Sonntagsspaziergang.
Vielen Dank für die Einladung nach Köln.
Sehr gerne, und wir sind sehr gespannt, was Sie uns zu berichten haben, denn Sie sind einer, das muss ich jetzt mal vorwegnehmen, von vieren, die gewühlt haben, sozusagen in Archiven heraus. Daraus hervorgegangen ist ein kleines Büchlein, eben das Handbuch für Schnellreisende, ein Baedeker, aber eben nicht der Baedeker, wie viele Hörerinnen und Hörer ihn kennen und womit sie reisen, sondern hier drin sind versammelt Dinge, die bisher gar nicht veröffentlicht waren.
Das ist richtig, die veröffentlicht wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts fing das an mit den Karl Baedeker Reiseführern. Karl Baedeker hat den Reiseführer erfunden, kann man sagen, den modernen, so wie wir ihn kennen. Der stammte aus einer Familie, Buchdruckerfamilie, Verlegerfamilie, hat eine Buchhändlerlehre in Heidelberg gemacht und dann 1827 seine Verlagsbuchhandlung in Koblenz, also gar nicht so weit von hier entfernt, eröffnet. Und das zu einer Zeit, wo gerade der Tourismus begann, zu einem Massenphänomen zu werden. Also eine ganz spannenden Zeit, die er da ausgewählt hat. Und heute steht der Baedeker so, synonym, ein bisschen für die Reiseführer schlechthin. Immer noch.
Und eigentlich gilt auch noch das Motto, mit dem er damals angetreten ist. Ich darf das vielleicht aus dem Text am Ende des Büchleins mal vorlesen, was Karl Baedeker gesagt hat. Der Verfasser hat dem Reisenden eine aus eigener Erfahrung entstandene Anleitung geben wollen, mit möglichst geringem Zeit- und Geldaufwand dasjenige rasch zu überblicken, was besondere Aufmerksamkeit verdient, ohne ihn mit einer Unzahl bedeutungsloser Einzelheiten zu überhäufen, welche mehr verwirren als zurechtweisen. Also klassischer Reiseführer. Ich sehe überblicksmäßig sofort, was wichtig ist.
Klassischer Reiseführer und damals wirklich eine ganz neue Idee. Und Karl Baedeker wollte das Reisen demokratisieren, kann man sagen, vielleicht jetzt auch ein bisschen in der Rückschau. Also er wollte den gerade zu dem auftretenden Bürgertum etwas an die Hand geben, mit dem die einzelnen Reisenden unabhängiger waren, als sie das sonst gewesen wären. Man muss wissen, wenn man damals gereist ist, war man noch sehr abhängig in den unterschiedlichen Ländern, ob in Europa, aber auch in ferneren Ländern von sogenannten Lohnbedienten. Das waren dann eben Einheimische vor Ort, die die Touristen geführt haben. Nicht immer unbedingt dahin, wo es auch dann am schönsten war, sondern die hatten zum Teil dann Vereinbarungen mit Gasthöfen, Gastwirten. Da haben die ordentlich mitverdient.
Das ist heute nicht anders. Der Taxifahrer macht
das auch. Genau, da kommen wir noch drauf, wie viel man da drin entdeckt in diesen Reiseführern, was heute sich nicht geändert hat. Aber er mit diesem Büchlein, diesem kleinen roten Büchlein, konnten eben dann die Reisenden ein bisschen unabhängiger unterwegs sein und sie haben ganz praktische Tipps bekommen auch.
Wer waren denn damals die Reisenden? Wer gehörte zu diesen, wie wir uns heute vorstellen, ja ausgewählten Minderheiten, die sich das überhaupt erlauben konnten?
Genau, das waren damals wirklich noch Minderheiten. Ich hatte es erwähnt, so das Bürgertum. Wenn man weiter zurückgeht, im 18. Jahrhundert war das Reisen größtenteils noch dem Adel vorbehalten. Da gehörte es sich eben den Nachwuchs auf die Grand Tour zu schicken durch Europa. Und da ging es also darum, sich zu bilden über das Reisen. Aber das änderte sich eben im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung, mit einer Revolution im Transportwesen, das Fahren mit der Eisenbahn, mit Dampfschiffen. Das wurde möglich und auch immer für eine größere Anzahl von zunächst auch Staatsbediensteten, dann später auch Angestellten, möglich, sich das zu leisten und so unterwegs zu sein. Aber das war immer noch recht exklusiv, was man auch merkt in den Tipps, die es da zum Teil gibt.
Ja, also kein Einfluss in unserem heutigen Sinne des Wortverständnisses. Massentourismus, das lief sehr, sehr individuell. War das Reisen seinerzeit teuer eigentlich? Musste man viel Geld im Säckel haben?
Das Reisen war teuer, aber Karl Baedeker hat genau da auch angesetzt. Das klang schon gerade an, auch in dem Zitat, das er gesagt hat, ich schaue jetzt mal, wie kann man denn günstiger reisen? Einmal dadurch eben, dass er dann diese Länder, die er bereist hat, gut, das war am Anfang erstmal in Deutschland die Rheinreise, die erste, die er da beschrieben hat, aber später war das auch dann Italien, Frankreich, Belgien, dann Ägypten, Indien.
Also der kam schon rum.
Genau, der kam schon rum und er hat eben wirklich auch immer vor Ort diese Orte in seinen Worten erwandert, um dann zu gucken, wie kann man dort möglichst günstig übernachten, ohne auf einen gewissen Komfort verzichten zu müssen.
War der eigentlich alleine unterwegs oder hatte der Entourage in dem Sinne?
Der war alleine unterwegs. Er hatte dann später natürlich Autoren, die für ihn gereist sind. Er hat also diese Bände dann nicht alle selbst geschrieben, darunter ganz damals namhafte Forscher, Ägyptologen, Archäologen, die diese Bände dann geschrieben haben. Aber er war alleine unterwegs und er hat das auch immer wieder empfohlen in seinen Reiseführern, dass das auch eine sehr gute Art sei, unterwegs zu sein, beziehungsweise wenn man dann nicht alleine unterwegs ist, können damit gewisse Probleme einhergehen. Er hat zum Beispiel klar benannt, wenn man mit einer Frau reist, dass das die Reisekosten in der Regel verdoppeln würde. Er hat davor gewarnt, mit Gefährten zu reisen, die nicht die gleichen Interessen teilen. Also wenn man dann die Altertümer etwa anschaut in Ägypten und man hat jemanden, der sich dafür nicht interessiert, dann kann die Reise zur Qual werden.
Und das ist unglaublich schön auch von der Gestaltung, weil man findet dann in roter Farbe immer wieder die kleinen Bemerkungen des Meisters, des Baedeker, hier zum Beispiel, also wahllos, seine letzte Ruhestätte in Wien suchen, besser nicht. Das sind dann seine Kommentare, die er gibt, die Sie abgedruckt haben. Ist das so zu verstehen?
Das sind die roten Kommentare im Buch. Also das Buch ist insgesamt in dem Format dieser ursprünglichen Baedekers gehalten. Also ein kleines Büchlein.
So lang wie eine Tafel Schokolade, aber viel dicker.
Und gehaltvoller, genau. Die roten Kommentare, die so zwischen den Originalzitaten stehen, die hat ein ganz wunderbarer Autor, Christian Koch, geschrieben, der eben auch ein Baedeker oder ein Fan dieser historischen Baedeker-Bände ist. Wir haben gesagt, so in der Entstehungsphase des Buches, er moderiert eigentlich so diese Zeitreise, die man mit diesen historischen Zitaten macht und stellt eben Parallelen her, auch zur heutigen Zeit und kommentiert das sehr lustig. Und in Schwarz sind eben die Originalzitate aus den Baedeker-Bänden gedruckt.
Ich sage das nochmal, also das Ganze ausgewählt und kommentiert eben von Christian Koch, den Sie erwähnt haben. Philipp Laubach, der ist zu Gast heute bei uns hier im Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk, und Rainer Eisenschmidt, und ein Vorwort hat geschrieben, Hasso Spoden, Tourismusforscher, können wir gleich vielleicht auch noch drüber sprechen, und ein Nachwort hat Rainer Eisenschmidt dann noch beigesteuert. Um eine kleine Pause zu machen und uns ein wenig hineinzufühlen, ehe wir weiter drin blättern, aus dem Liederzyklus über das einsame Reisen. Wissen viele schon, na, jetzt kommt wahrscheinlich Schubert, genau, Franz Schubert aus der Winterreise. Ein paar Minuten von der Straße her ein Posthorn klingt. Auch damals reiste man ja noch mit der Postkutsche.
Von der Straße her ein Posthorn klingt. Was hat es, dass es so hoch aufspringt, mein Herz? Was hat es, dass es so hoch aufspringt, mein Herz, mein Herz? Die Post bringt kein für dich, was drängst du denn so wunderlich, mein Herz, mein Herz? Die Post bringt keinen Brief für dich, mein Herz, was drängst du denn so wunderlich, mein Herz, mein Herz?
Ist er zu Ende mit seinem Herzschmerz. Wir reden über Baedeker und die Entdeckung des Reisens. Philipp Laubach zu Gast im Sonntagsspaziergang. Jetzt die Menschen, die damals reisten, die hatten ja noch keine Reiseführer unterm Arm. Was wussten die denn, mit welchen Voraussetzungen sind die denn los in die weiße Welt, in die weite Welt?
Das hat sich auch sehr stark unterschieden eben von Schicht zu Schicht. Also der, was ich eingangs schon sagte, der Adel, der wusste schon deutlich mehr über die Reisen, die Tradition hatten. im, jetzt heute sagen würde, in der Mittelschicht oder im Bürgertum, da waren die Voraussetzungen schon andere. Und das merkt man auch, wenn man diese historischen Texte sieht. Sehr viel wird erklärt, mit wem man es eigentlich zu tun hat, was heute sehr kurios anmutet, wenn dann die Mentalitäten der verschiedenen Länder und dort menschenden Leben charakterisiert werden. Das ja, war
haben
so,
wir da ein paar Beispiele vielleicht?
Also da dafür. Haben wir, genau, da würde wahrscheinlich die Zeit jetzt gar nicht reichen, um die alle zu lesen. Und das war auch ein großer Spaß bei der Arbeit an dem Band. Also wir können ja vielleicht mal, haben wir denn hier die Neapolitaner. Der Neapolitaner ist über allen Glauben falsch und betrügerisch, kriechend und feig, scheint er es systematisch darauf anzulegen, dem Reisenden den Genuss seines paradiesischen Landes zu vergällen. Also da wird auch ordentlich zugelangt, dann draufgehauen. Mhm. Und das war aber schon so gedacht, also eben, was weiß man schon über den Neapolitaner, und der Baedeker erklärt das jetzt mal, mit wem man es da zu tun hat. Das erscheint uns heute ja nicht ganz politisch korrekt, und wir wissen auch, dass das natürlich nicht stimmt. Aber sowas findet sich dann schon immer mal wieder.
Die Leute in Paris kriegen es auch drauf. Der Pariser, sehe ich gerade hier, der Pariser trinkt seinen Nachmittagskaffee selten anders als schwarz und mit Cognac und findet es gar nicht auffallend, den übrig gebliebenen Zucker einzustecken.
Auch sehr schön, genau, da der Kaukasier. Der Begriff der Zeit ist dem Kaukasier noch unfassbarer als dem Russen. Das erste Erfordernis ist daher Geduld.
Ja, das mussten die Reisenden haben, denn es ging ja nicht so schnell und so flott. In Russland, ohne Bad kann kein Russe leben, steht da drin. 1897, in der vierten Auflage hat er das geschrieben.
Oder die, weil es ist, finden sich auch wirklich sehr schöne wodurch Stellen, wodurch sich eben Nationalitäten auszeichnen. Der Tanz, Zitat, wird von den Polen mit einer Anmut und Leichtigkeit, aber auch mit einer Koketterie und zum Teil mit einer Wildheit behandelt, die man nirgends im gleichen Grade findet.
Würde man denn aus heutiger Sicht sagen, dass da viele Vor-Urteile eine Rolle spielten?
Ja. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das hat eine gewisse Rolle gespielt. Wie die tradiert worden sind, das wäre sicher spannend mal zu sehen, wo die entstanden sind. Manches kommt einem vertraut vor. Und auch das, worauf dann immer wieder abgehoben wird. Also gerade wenn in arabischen Ländern gereist wurde, dann ging es um Polygamie sofort, und das wirkt auch skurril, weil dann bestimmte Dinge neben so ganz praktischen Tipps stehen, wie man etwa ein Pferd auswählt, wenn man durch Palästina reitet. Das erinnert stark, darauf weist Christian Koch auch hin, auf den Mietwagenverleih auf heutigen Reisen, wie das beschrieben wird. Aber daneben steht dann eine Bemerkung: Die Polygamie ist bis zur Annahme von 4 Frauen gestattet, doch ist in der Praxis die Einehe die gewöhnliche, da der Unterhalt mehrerer Frauen zu kostspielig ist und diese sich zu viel zanken. Also dann fragt man sich kurz, ah ja, das ist jetzt also auch ein weiterer Reisetipp, oder ja, aber es sind immer wieder so die, um so ein bisschen den Reisenden damals wahrscheinlich so dieses Fremdheitsgefühl zu nehmen und sagen, wir erklären euch jetzt, wie das hier ist, und das kommt uns heute dann sehr komisch vor, weil wir da...
Ja, und man stellt da an jeder Ecke Vergleiche an, das ist daran auch zu nehmen. Rheinreise 1843, da steht zu lesen, unsere Weine sind besser als die französischen, selbst die mussierenden Weine, welche am Rhein und an der Mosel bereitet werden, übertreffen den Champagner an Reinheit des Weingeschmacks und an Wohlgeruch. Das hat sich ein bisschen geändert. So wurde das damals da noch geschrieben. Wir könnten wahrscheinlich stundenlang hier vorlesen.
Ja, diese Vergleiche sind immer toll. Das Thema Reinlichkeit ist auch ein ganz, ganz wichtiges. Also überhaupt, es hält natürlich uns auch immer ein bisschen so einen Spiegel vor, wie bei eigentlich Deutschland zur damaligen Zeit oder der Deutsche Bund. Was waren da die wichtigen Themen? Reinlichkeit ist ein wichtiges Thema gewesen. Da schreibt zum Beispiel der Karl Baedeker: In Italien, die Begriffe von Reinlichkeit sind in Italien bedeutend weiter als jenseits der Alpen. Der helle südliche Himmel lässt den Schmutz viel weniger abschreckend erscheinen.
Der Italiener geht nie zu Fuß, wo er fahren kann. Vollends, wie man zum Vergnügen zu Fuß gehen kann, bleibt ihm ein Rätsel.
Und genau, und besonders beeindruckt ist er von den holländischen Hausfrauen, dass die, die sind an Reinlichkeit in Europa oder ich glaube sogar auf der ganzen Welt nicht zu übertreffen. Das ist auch eine interessante Beobachtung, die immer in so einem, und das macht es auch so schön, das jetzt zu lesen, das ist sehr lakonisch immer geschrieben, auch wenn es noch so skurril ist. Und dann entdeckt man aber auch immer wieder, dann wir auch bei der Arbeit an dem Buch, immer wieder so interessante, fast ein bisschen versteckte Anmerkungen, sind wir drauf gestoßen, die das eben zu so einer Zeitreise machen. Also wenn etwa über Österreich-Ungarn, dann steht in der Ausgabe von 1895, Ungarn ist eines der reichsten Länder Europas, dann macht das doch deutlich, wie viel sich verändert hat in Europa auch in dieser Zeit.
Oder wie viel gleich geblieben ist, auch über Österreich-Ungarn 1895. Höflichst zu empfehlen ist die Unterhaltung mit geistlichen Herren. Sie geben über Gegend- und Wirtshäuser die zuverlässigste Auskunft. Wir machen mal eine kleine Musikpause und dann müssen wir unbedingt drüber reden, woher haben Sie das alles? Das war ja nicht, das präsentierte sich Ihnen ja nicht auf dem Frühstückstisch. Da ist ja jahrelange wahrscheinlich intensive Arbeit vorangegangen, ehe Sie das so in diesem Kompendium zusammengestellt haben. Dazu gleich mehr. Claire Waldoff, unsere Havel ist unser Rhein. Da wird auch wieder verglichen.
Wenn heiß die Sommersonne strahlt, dann liegt Berlin lang hingeahlt am schönen Havelstrande, im dreckigen Havelsande. Und wem der Glien nicht so liegt, der fährt durchs Wasser raus und singt im Boote quietsch vergnügt zu seiner Paddelmaus. Unsere Havel ist unser Rhein und unsere Mädchen die Lorelei. Hör den Berliner ihre Dauerwellen rauschen, möchte er mit Vater Rhein nicht tauschen, denn singt ne Havel nix so oft so sehnsuchtsvoll, denn weht euch leicht, was das bedeuten soll. Denn wer ein Mädchen auf der Havel küsst, der weiß genau, dass das kein Rheinfall ist. Mal ist die Havel ziemlich schlank, mal geht sie in die Breite. Und Berge stehen am Ufer lang an jeder grünen Seite. Mal wird das Wasser aufgeregt, wenn Wind sich in die See legt, dann schaukeln alle Kähne, wo einer sitzt mit ihnen. Wem draußen dann zu windig ist, der fährt ins Schilfmal rin. Dort findet er sturmfrei ganz gewiss und singt dann vor sich hin. Unsere Havel.
Da gibt es auch viele Vergleiche weltweit, die man findet im Büchlein. Da ist der Rhein dann auf jeden Fall schöner als eine Reise auf der Wolga. Würde man ja heute vielleicht nicht mehr unbedingt so apodiktisch dann von sich geben, aber das wurde damals dann so. Also man spürte schon ein bisschen, dass die Herrschaften mit einer, modest ist übertrieben, mit einer ein bisschen hochnäsig durch die Welt gereist sind.
Ja, teils, teils. Also das ist schon richtig, das zieht sich durch. Auch da ist es sicher auch damit zu erklären, ein Stück weit dem, der eben noch unvertraut war, mit den Ländern etwas zu geben, was er schon kennt. Und dann zum einen zu sagen, hier wirst du was entdecken, das ist dir vertraut, aber was anderes ist eben ganz anders. Beim die Flüsse, der Rhein ist da ganz oft so der Bezugspunkt, eben wenn es dann, wenn einem Amerika-Reisenden dann mitgegeben wird, wenn du auf dem Hudson reist, du wirst ein bisschen enttäuscht sein, weil es dort keine Schlösser und keine Burgruinen gibt, wie auf dem Rhein, was den Rhein einerseits wieder schöner macht. Aber es ist dann auch der Versuch zu sagen, gut, du findest jetzt nicht das, was du kennst, aber es gibt anderes Spannendes zu entdecken. Und das ist damit auch sicher das, was die Bände auch so in so kurzer Zeit so erfolgreich gemacht haben.
Jetzt müssen wir das mal ein bisschen auch sortieren und erklären, wie es zu diesem Büchlein, was jetzt, glaube ich, im März erst erschienen ist, jüngst gekommen ist. Es gibt vieles, was in irgendwelchen Kellern offenbar lagert und durch Sie jetzt und die drei Mitautoren ans Licht gekommen ist. Wie hat das funktioniert?
Das fing an in dem Baedeker-Archiv bei uns im Verlag Meyer-Dumont in Ostfildern bei Stuttgart mit einer Führung von dem Chefredakteur des Karl Baedeker Verlags, Sie haben ihn schon erwähnt, Rainer Eisenschmidt, der Neulinge im Haus, neue Mitarbeiter gern sein Archiv, wo diese ganz alten Baedeker-Bände stehen, mitnimmt und auf sehr unterhaltsame und interessante Weise da durchführt und dabei eben immer wieder auch mit so weißen Handschuhen bekleidet diese teils fast 200 Jahre alten Bände aus den Regalen zieht und dann daraus vorliest. Und so kam dann eigentlich die Idee zustande, warum nicht mal diese schönsten Fundstücke zusammenzutragen und letztlich zusammenzustellen zu einer Art Weltreise, die ja, sehr kurios ist, durch die man aber auch ganz viel lernt, wo das eigentlich angefangen hat mit dem Reisen. Also eine Stelle, die er da vorgelesen hat, war eben die Pyramidenbesteigung in Ägypten, wo erstmal jeder stutzt. Das würde man jetzt heute nur noch wahrscheinlich unter Androhung von Gefängnisstrafe so machen können, wie das dort beschrieben ist. Aber im Baedeker, im Ägyptenführer, steht dann eben, dass man sich vier Beduinen nehme, die einen da mitsamt des Gepäcks dann rauftragen. Warum mitsamt des Gepäcks? Weil das natürlich geklaut werden würde, wenn man das jetzt unten an der Pyramide stehen lassen würde. Und dass man, wenn man danach dann noch in die Pyramide möchte, möglichst nicht zu schwer zu Mittag essen sollte, weil das die Erkundung des Inneren der Pyramide beschwerlicher macht, mit einem vollen Bauch da durchzukriechen. Und das war so der Anfang, dass wir dann gesagt haben, das wäre doch mal toll, das zusammenzubringen. Stellen und es war klar, dass wir da einige helfende Hände brauchen würden, weil das sehr viele Bände über 200 eben sind. Und so kam dann diese Zusammenarbeit eben mit Christian Koch, dem Co-Autor, dem Hasso Spode, der so zu den namhaftesten Tourismusforschern in Deutschland zählt, der das historische Archiv zum Tourismus in Berlin leitet. Und so haben wir also diese Bände durchforstet und das Schönste hoffentlich daraus gefunden.
Aber ich staune ja, was Ihnen da auch noch alles im Kopf ist. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo, an welcher Stelle ich das gelesen habe. Auf welches Land bezieht sich das? 60 Flaschen Rotwein müssen mitgeführt werden?
Das ist in dem Band jetzt die Ägypten-Nilkreuzfahrt in Ägypten. Und das, das ist sicher ein Highlight in dem Band, weil Sie auch eingangs fragten, so wie muss man sich das vorstellen, wer ist da gereist und mit welchen Kosten war das verbunden. Da gibt es also eine Packliste in diesem Ägypten-Kapitel, in diesem Ägypten-Auszug. Die hat es wirklich in sich. Wenn wir da mal reinschauen können.
Ja, genau. Da ist das, glaube ich, drin. Unglaublich, wenn man heute sagen würde, nehmt ein paar Flaschen Wein mit. Man könnte es ja schon gar nicht im Flugzeug letztendlich in diesem Sinne.
Ja, und es ist auch wichtig, genau. Also es sind 60 Flaschen Medoc. Das durfte also auch nicht irgendein Wein sein. Und dann nochmal 36 Flaschen Medoc Supérieur. Und 20 Flaschen Lagerbier, eine Flasche Branntwein, eine Flasche Cognac, eine Flasche Whisky und etwas Champagner für die Festtage und zum Empfang von Gästen. Also wir sprechen immer noch von der Nilkreuzfahrt und da war einfach die Sorge, dass es das in Ägypten alles nicht so zu kaufen
vorrätig wäre
und da möchte man natürlich vorbereitet sein.
Und man möchte ja seinen Standard auch aufrechterhalten im Ausland.
Ganz genau, man möchte auf bestimmte Dinge nicht verzichten und das war aber natürlich auch so, das versteckt sich dann auch so in so kleineren Anmerkungen, dass man dann gemerkt hat, das war jetzt nicht der unbedingt der Reisende, wie wir ihn uns heute vorstellen. Solche Reisen wurden dann oft mit Dienern gemacht. Oder
in die einem das Fall, Waschbecken hin und hinterher trugen.
Die haben das, genau, da, das ist ein Tipp für Indienreisende, dass man tunlichst mit Waschbecken unterwegs sein sollte, mit eigenem, wenn man die Hygiene nicht vernachlässigen möchte auf einer Indienreise oder wenn man überhaupt nicht auf zu viel Komfort verzichten möchte, empfiehlt es sich auch mit einer eigenen Matratze zu reisen. Aber da kommt dann auch der Kommentar, dass ist jetzt Reisenden vorbehalten, die einen Diener oder mehrere haben, die dann diesen höheren Ballast auch tragen. Oder die Nilkreuzfahrt wurde auch mit einem Bäcker gemacht, der dann täglich frisches Brot gebacken hat.
Naja. Man ist damals bis nach Amerika gekommen, ohne weiteres mit dem Schiff?
Man ist mit dem Schiff nach Amerika gereist. Ganz spannend daran auch, dass, wenn man das vergleicht mit dem heutigen Reisen, das Reisen selbst war immer schon oder das Unterwegssein viel mehr ein Teil der Reise als für uns heute. Das kann man, glaube ich, schon sagen, weil für uns es ja oft darum geht, möglichst schnell dorthin zu kommen, wo wir hinreisen wollten und dann vorzugsweise mit dem Flugzeug. Das war damals eben noch nicht möglich. Man ist da mit dem Dampfschiff gefahren und das wurde sehr ausführlich dann beschrieben, dass das eben ein Teil der Reise ist, der, sofern man nicht seekrank wird, eben einen eigenen Wert auch hat. Und überhaupt betont Karl Bedeker in diesen frühen Bänden immer, man solle sich Zeit nehmen. Das sei wichtig. Also London in unter 14 Tagen anzuschauen, das empfiehlt sich nicht. Und das kommt uns heute natürlich auch skurril vor. Aber ich habe dabei so gedacht, vielleicht kann man da wieder ein bisschen was mitnehmen und lernen und sich auch wieder mehr Zeit nehmen, als wir das heute machen, wo wir sagen, dass London ist ein Städtetrip.
Vielleicht ist es ganz heilsam, sich mal in diese Zeit eben zurückzuversetzen, um auch ein wenig mit mehr Atem und Atemlänge heute durch die Welt zu gehen. Der hatte ja, im Grunde hat Bedeker ja ein Navigationsgerät ersetzt. Ich sehe hier gerade, der hat ja so exakte Angaben gemacht. Darf ich vorlesen? Vom Brandenburger Tor bis zum Anfang der Linden 157 Schritte, bis zum Friedrichsdenkmal 1275, bis Schlossbrücke 550 und so weiter. Zusammen 2162 Schritte oder etwa 21 Minuten. Da steht da alles drin. Also man könnte fast dafür. Ganz kurz nur zu Amerika. Über die Mühen des Reisens, ein Lied von Woody Guthrie, Folk-Legende, eine US-amerikanische. Und hier in diesem Lied geht es eben über die Problematik des Reisens zu Pferd oder auch als blinder Passagier im Zug.
Having some hard traveling, I thought you knowed. I've been having some hard traveling way down the road. I've been having some hard traveling, hard rambling, hard gambling. Been having some hard traveling, Lord. I've been riding them fast rattlers, I thought you knowed. I've been riding them flat wheelers way down the road. I've been riding them blind passengers, dead enders, kicking up cinders. I've been having some hard traveling, Lord. I've been hitting some hard rock mining, I thought you knowed. I've been leaning on a pressure drill way down the road. Hammer flying, air hose sucking, 6 foot of mud and a show been a-mucking. And I've been hitting some hard traveling, Lord. I've been a-hitting some hard harvesting, I thought you knowed. North Dakota to Kansas City, way down the road. Cutting that wheat, stacking that hay, and I'm trying to make about a dollar a day. And I've been a-having some hard traveling, Lord. Working at Pittsburgh Steel, I thought you knowed. I've been a-dumping that red-hot slag way down the road. I've been a-blasting, I've been a-firing, I've been a-pouring red-hot iron, and I've been a-hitting some hard-traveling, Lord. I've been a-letting laying in a hard rock jail, I thought you knowed.
Ja, da singt er noch ein bisschen der Woody Guthrie von seinen Abenteuern, auch als blinder Passagier im Zug. Philipp Laubach, wie sind die Leute damals mit der Sprache zurechtgekommen? Die hatten keine Sprachcomputer, Übersetzungshilfen irgendwie. Wie verständigte man sich das? Hat er dazu was geschrieben?
Das ist immer wieder Thema und auch da stößt man auf viel Überraschendes, dass er zum Beispiel dann, wenn wir jetzt in Europa, zurück nach Europa gehen, schreibt, in Norwegen ist es überhaupt kein Problem, Deutsch zu sprechen, in Bergen etwa spricht jeder Deutsch. In Italien sei es gut, sich ein bisschen vorzubereiten und die Sprache zu lernen. Weil die Italiener einem sonst oft mit radebrechendem Französisch begegnen würden, was auch erstmal überrascht, aber das war offenbar dort so. Er oft, wenn es jetzt eben in Regionen, Länder geht, deren Sprachen weniger geläufig war, empfiehlt er, dass man sich mit Händen und Füßen zu helfen weiß und er gibt wirklich auch erstaunlich viele Vokabeltipps und gibt den Reisenden Vokabular an die Hand mit Hilfen, wie bestimmte Bitten oder das Fragen nach dem Weg ausgesprochen wird. Also auch da hat er etwas erfunden und einen praktischen Nutzen zur Verfügung gestellt, wie er uns heute völlig geläufig ist, auch noch aus Reiseführern. Oder wie sie jetzt langsam abgelöst werden durch Übersetzungsprogramme. Mhm. Aber grundsätzlich, das ist auch ganz, ganz schön zu sehen, was wir jetzt heute oft spüren, ist bei Reisenden das Verlangen, ja die Einheimischen auch zu treffen, sich näher mit denen auseinanderzusetzen. Das ist dann oft in den Reiseführern oder auf den Websites so das Meet the Locals Prinzip. Das war Karl Bedeker eher fremd damals noch. Also im Gegenteil, da hieß es oft noch, ja, von den Einheimischen vielleicht doch eher ein bisschen Abstand halten und zu gucken, so eben nicht nur die eigene Verpflegung mitzunehmen, sondern dann eher zu schauen, wo findet man dann das Vertraute, wenn man etwa in einen Gasthof geht oder er gibt auch Tipps für Venedig zum Beispiel. Ende des 19. Jahrhunderts empfiehlt er einen Gasthof, der der einzige Gasthof sein, wo man mit einer Frau hingehen könne in Venedig. Alle anderen könne er da nicht empfehlen, weil man da um das Wohlergehen der Begleiterin fürchten müsste. Ja.
Bei der Gelegenheit fällt mir nur gerade ein, wie war das eigentlich in dieser Zeit, in dieser Frühzeit? Und ich erinnere nochmal, wir reden über das Handbuch für Schnellreisende, ausgegraben unter anderem aus den Archiven von Dr. Philipp Laubach-Kiani, der bei mir zu Gast ist hier im Sonntagsspaziergang. Wie war das damals eine Zeit, in der, ich muss es mal so formulieren, wir Deutsche nach draußen gingen in die weite Welt? Wer kam denn umgekehrt zurück zu uns, nach Deutschland?
Zu uns nach Deutschland kamen erstaunlich viele schon. Das habe ich auch über die Arbeit an dem Buch gelernt, dass Mitte des 19. Jahrhunderts tatsächlich die Rheinregion das beliebteste Reiseziel weltweit war. Mit 1837 waren das schon 1 Million Übernachtungen im Jahr und ganz weit vorne waren da die Briten, die Schweizer sind sehr viel gereist, aber die Briten haben eigentlich angefangen damit. Und das ist wirklich heute ja auch natürlich immer noch so. Also ich habe jetzt kürzlich gelesen, dass in Rüdesheim, einer kleinen Stadt bei Bingen am Rhein gelegen, es immer noch 500.000 Übernachtungen pro Jahr gibt, Auslandsübernachtungen, also 500.000. Und das Dorf ist so klein, das kann man, glaube ich, in wahrscheinlich 15 Minuten durchlaufen. Das ist schon immer noch so, aber damals fing das eben an.
Dass dieses Phänomen des Overtourism, wie wir das ja heute nennen, ist gar nicht so neu.
Das ist nicht so neu, ganz genau. Und das findet man auch in dieser Zeit schon. Hat ein Theodor Fontane zum Beispiel hat im Mitte des 19. Jahrhunderts von dem Massenreisen schon geschrieben und darunter gelitten. Das war tatsächlich so die erste, der erste Schwung des Massentourismus. Und vielleicht ist das auch das, der Grund, warum dann vieles in dem Büchlein so vertraut klingt, weil wir dann ja nach dem, jetzt im 20. Jahrhundert, nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es ja nochmal so eine Explosion eigentlich des Reisens. In den 50er Jahren, ich hatte das im Vorfeld der Sendung mir mal angeschaut, gibt es Zahlen, dass 25,9 Millionen Reisende hat da die Weltorganisation für Tourismus, eine Sonderorganisation von der UN, gezählt. 25,9 Millionen 1950 und 2015 hat sie 1 Milliarde Reisende pro Jahr gezählt. Mhm. Also das heißt, das, was da im 19. Jahrhundert passiert ist, hat sich jetzt im 20. eigentlich nochmal wiederholt. Nur, dass es da der Flugverkehr hauptsächlich gewesen ist, der dazu geführt hat.
Und damit, dass die immer schneller werdenden Transportmittel in den 1920er Jahren war das die Eisenbahn, die immer schneller wurde. Und wir hören hier mal den Schnellzugsgalopp. So würde man ja heute einen Musiktitel überhaupt gar nicht mehr nennen können. Man wüsste gar nicht mehr, was damit gemeint ist. Der Schnellzugsgalopp, das ist eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1920 und imitiert wird, Sie werden es gleich hören, die Fahrt eben einer Eisenbahn. Es spielt die erste fränkische Bauernkapelle. Ja, also die Eisenbahn geht da wirklich schnell. Auch zum Thema Eisenbahn im Büchlein allerhand zu finden, Philipp Laubach.
Da gibt es eine sehr schöne Stelle, wo Karl Baedeker eine Begegnung mit einer Lokomotive beschreibt. In Belgien ist er da in Brüssel unterwegs und beschreibt, wie jetzt diese Lokomotive dort an der Güterstation eintrifft, und da schreibt er: oben der Schornstein, rechts und links zur Seite der Maschine eine rote und eine grüne Laterne, unten breit der Feuerrost, und in der Tat der Vergleich mit einem nahenden Ungeheuer mit glühenden Augen und feuerspeiendem Maul liegt hier nicht sehr weit.
Zu den Belgiern hat er ohnehin sich auch ausgelassen, also minutiös beschrieben, wie viel die Belgier so trinken und wie man denn richtigerweise im Meer bei Ostende in Belgien richtig badet. Also auch da gibt es Tipps.
Über die Dauer des Bads lassen sich keine Vorschriften geben, aber die Regel des Engländers, der für das Seebad Autorität ist, lautet 3 dips and out. Also das ist eben auch diese Zeitreise, eine Zeit, in der man noch erklären musste, wie es geht im Meer zu baden oder was eine Sonnenbrille eigentlich genau für eine Funktion hat.
Ja. Herr Laubach, was lernen wir aus dieser Zeit? Was lernen wir, wenn wir dieses Büchlein an einem verregneten Nachmittag und Abend zur Hand nehmen und drin stöbern? Was sagt uns das für unser heutiges Reisen? Was denken Sie?
Es macht zum einen sehr viel Spaß, dieses Skurrile, was vielleicht ein bisschen jetzt auch rübergekommen ist. Es ist aber auch so, dass es uns schon den Spiegel vorhält und wir ja auch immer wieder, sobald wir reisen, vor der Frage stehen, was nehmen wir eigentlich mit an Vorurteilen oder wie viel Vorstellung haben wir von einem Land, die dann, wenn wir dort reisen, die dann eigentlich über den Haufen geworfen werden müssen. Also es gibt ein schönes Zitat von Aldous Huxley, dem Autor von Schöne neue Welt. Reisen ist entdecken, dass alle Unrecht haben mit dem, was sie über andere Länder denken. Also es ist so, eigentlich der Beweis liegt immer im Reisen selbst. Und wir haben heute bestimmt auch noch ganz, ganz viele Vorurteile, die wir überwinden können.
Also es sei noch mal gesagt, Baedekers Handbuch für Schnellreisende, so heißt es.
Vielleicht noch zum Schluss eine Weisheit, Zitat Karl Baedeker, es geht um Norwegen hier. Die wahre Weisheit des Reisens in Norwegen besteht darin, zur richtigen Zeit zu fahren und zur richtigen Zeit wieder zu gehen.
Das merken wir uns und das gilt unabhängig von der Epoche, in der wir reisen. Philipp Laubach, vielen Dank, dass Sie da waren. Wir haben uns ein bisschen verplaudert. Ich muss um Verständnis bitten, dass wir den Beitrag Hinterlassenschaften in der Bahn, das ist ein ganz nettes, schönes Stückchen, was alles so in den Zügen, in den Waggons liegen gelassen wird, muss ich leider verschieben auf nächsten Sonntag. Aber damit schaffe ich es auch, dass Sie, meine Damen und Herren, nächsten Sonntag auch wieder einschalten, dann zum Sonntagsspaziergang. Da beginnt dann auch irgendwann in naher Zukunft die Biennale in Venedig. Wir gehen aber nicht nach Venedig dann am nächsten Sonntag, sondern beschäftigen uns A mit Leonardo da Vinci, der kommt nicht aus Venedig, und B werden wir aus einem Ort hören, der ein wenig wie Venedig anmutet, aber nicht Venedig ist, aber viel mit Wasser zu tun hat. Damit lasse ich Sie alleine. Philipp Laubach, vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen,
dass Sie mit dem Büchlein gekommen sind. Wir stellen auf unsere Seite da nochmal die Angabe, falls Sie es zu Hause, meine Damen und Herren, lesen werden. Was habe ich vergessen zu sagen? Weiß ich nicht mehr. Andreas Stopp war am Mikrofon. Wir wünschen gemeinsam hier aus Köln einen schönen Sonntagnachmittag. Wenn Sie reisen diese Woche, tun Sie es mit großem Vergnügen.